der Automation Podcast. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge über Technologien, Trends und Nutzen von Automation.
Wir, das sind Kurt Bettenhausen und ich, Thomas Tauchnitz. Wir freuen uns darüber, dass ihr in dieser Folge dabei seid. Interessante Gäste, aktuelle Themen und offene Gespräche sind das, was ihr von uns erwarten könnt.
Herzlich willkommen, Silke Obst, Deputy Head of Unit DG Grow G4, Data and Knowledge for Policy, Business and People. Auf gut Deutsch und abgekürzt, Silke, du arbeitest bei der EU-Kommission. Bitte stelle dich unseren Hörerinnen und Hörern kurz vor.
Ja, erstmal herzlichen Dank für die Einladung zu diesem Podcast. Ich freue mich wirklich, dass ich hier sein darf. Ich arbeite für die Europäische Kommission. Wie bin ich da hingekommen? Ich bin eigentlich deutsch-französische Anwältin und war in Brüssel und in Paris für eine große internationale Anwaltskanzlei tätig und habe mich dort auf Wettbewerbsrecht spezialisiert, also Fusion von großen Unternehmen, Kartelluntersuchungen und so weiter. Und irgendwann habe ich dann gedacht, das wäre doch mal spannend, dass ich auf die andere Seite hüpfe, dass ich zur Europäischen Kommission gehe und für diejenigen arbeite, die diese Untersuchungen, die diese Fälle anstellen. Und so bin ich neugierig geworden, habe mich da vorgestellt und bin eingestellt worden. Und seitdem arbeite ich da schon seit 20 Jahren, wie die Zeit vergeht, und habe immer was anderes gemacht. Und es ist wirklich total spannend, die ganzen Bereiche, die man dort kennenlernt. Ich habe mich dann bewegt vom Wettbewerbsrecht und viele andere Sachen gemacht und bin halt immer noch in Brüssel bei der Kommission.
Silke, dein Jobtitel klingt ja nicht nach Wettbewerbsrecht, hast du eben ja auch angedeutet. Deputy Head of Unit DG Growth G4, Data and Knowledge for Policy, Business and People. Das klingt richtig, richtig kryptisch. Was machst du da? Was macht deine Abteilung?
Genau, das ist kein Wettbewerbsrecht und das klingt in der Tat erstmal ein bisschen kryptisch. Also DG Grow. Das ist die Generaldirektion Binnenmarkt, Industrie und Unternehmertum und kleine und mittlere Unternehmen in der Europäischen Kommission. Und innerhalb dieser Generaldirektion, die wie ein Ministerium funktioniert, haben wir verschiedene Teams, die sich mit verschiedenen Digitalisierungsprojekten beschäftigen. Und ein Team, das ich dort leite, befasst sich mit der Einführung des digitalen Produktpasses. Wir koordinieren dieses Projekt in der Kommission, also da sind noch andere Generaldirektorate, also Ministerium zum Beispiel für Umwelt, für Kommunikationsnetze, Digitales und so weiter. Aber wir sind sozusagen der Koordinator, der Chef dieser kleinen Gruppe. Und wir stehen da auch in engen Kontakt mit CenCenelec, eine Organisation, die zuständig ist für europäische Normung und für die internationale Kooperation in diesem Bereich. Ich hoffe, das erklärt ein bisschen, was hinter dem Titel steht.
Vielen Dank. Ja, das tut es. Aber wir steigen jetzt in die nächste Abkürzung ein, um unsere Hörerinnen und Hörer mitzunehmen auf die Reise. Die EU hat die Richtlinie Ecodesign for Sustainable Products Regulation oder abgekürzt ESPR erlassen. Was genau ist das Ziel dieser Richtlinie?
Ja, diese Abkürzungen sind etwas, das haben wir in Brüssel ganz viel. Auf gut Deutsch heißt die ESPR die Ökodesign-Verordnung. Und diese Verordnung soll sicherstellen, dass Produkte, also das, was wir jeden Tag im Geschäft kaufen, länger halten, dass sie Energie und Ressourcen effizienter nutzen und dass sie leichter repariert und recycelt werden können und mehr recycelte Materialien enthalten. Unter anderem soll das dadurch erreicht werden, dass Verbraucher vor der Kaufentscheidung Informationen zum Ökodesign, also zur Nachhaltigkeit der verschiedenen Produkte bekommen, denen sie vertrauen können. So können Sie sich dann selbst ein Bild machen und eine grünere Entscheidung treffen, wenn Sie das denn wollen. Das bleibt dem Verbraucher überlassen. Und dadurch sollen sich auch die Wettbewerbsbedingungen für die Unternehmen verbessern, die nachhaltige Produkte im EU-Binnenmarkt anbieten wollen. Denn sie können eben glaubhaft und einfach nachweisen, wie nachhaltig ihre Produkte tatsächlich sind.
Bei Ökodesign denkt man ja erstmal nicht an irgendwas Elektronisches. Du hast es ja aufgezählt, nachhaltige Produktion, nachhaltige Rohstoffe. Ein Inhalt dieser Richtlinie ist ja der digitale Produktpass, DPP, DPP. Was ist der, was beinhaltet der und ja, warum ist der nötig für diese Ökodesign-Welt?
Der digitale Produktpass ist eigentlich genau das, was das Wort sagt. Das ist ein Pass in digitaler Form, der Produktdaten, also Informationen über das Produkt, durch das Einlesen mit dem Handy oder über ein Webportal zugänglich macht für Verbraucher, aber auch für Recyclingunternehmen, Behörden und so weiter. Und die Idee dahinter ist, dass über einen Datenträger, also zum Beispiel einen QR-Code, aber das ist nur ein Beispiel, dass man durch Scannen mit dem Handy die Informationen dann direkt abrufen kann. Und diese Daten über das Produkt hält entweder das Unternehmen bereit, von dem das Produkt kommt, oder ein Dienstleistungsunternehmen, ein drittes Dienstleistungsunternehmen, wenn das, das Unternehmen das so entscheidet. Man kann sich das dann so vorstellen, dass wie in einem digitalen Reisepass die verschiedenen Seiten des Passes zusammenkommen. Zum Beispiel zu den Inhaltsstoffen eines Produktes, zur Reparaturfähigkeit, zum Produktionsort, zum Carbon Footprint und so weiter. Und auf Dauer können dann auch noch mehr Informationen aus verschiedenen Gebieten bereitgestellt werden, zum Beispiel Energieverbrauchserkennung oder ein produktspezifisches Zertifikat. Da sind der Fantasie eigentlich keine Grenzen gesetzt. Alles, was produktbezogen ist, kann da rein. Und wie ich eben schon gesagt habe, dieser Produktpass ist eben ein Instrument, um Anreize dazu zu setzen, die Produkte nachhaltiger zu gestalten für die Unternehmen und diese länger im Gebrauch zu halten. Denn durch diesen Produktpass, zu dem die Verbraucher mit dem Handy durch Scannen Zugang haben, können Sie dann neben dem Preis auch andere Faktoren, wie zum Beispiel die Reparaturfähigkeit eines Produktes, in die Kaufentscheidung mit einfließen lassen. Wie gesagt, das bleibt immer dem Verbraucher überlassen, aber er oder sie hat die Möglichkeit, eben dann Preis- und Nachhaltigkeitsinformationen abzuwägen. Nicht nur die Verbraucher haben Zugang zu diesem Pass, sondern auch andere Akteure, je nach Bedarf und Rolle. Zum Beispiel Recyclingunternehmen, die dann nachgucken können, Inhaltsstoffe des Produktes, wie kann man das recyceln, wie kann man die Inhaltsstoffe vielleicht trennen und die dadurch ein gezielteres Recycling durchführen können.
Silke, du hast sehr detailliert und sehr anschaulich beschrieben, wie die Informationen zur Verfügung gestellt werden, wie man sie sich erschließen kann. Jetzt hast du aber gerade zum Schluss auch noch ausgeführt, dass das ja völlig unterschiedliche Qualifikationen sind, die sich mit dem digitalen Produktpass auseinandersetzen. Der Verbraucher, die Verbraucherin hat ja einen anderen Informationsbedarf oder einen anderen Aufbereitungsbedarf von Informationen als ein Fachexperte oder eine Fachexpertin, die sich mit Recycling beschäftigt. Wohin gehen eure Überlegungen, das mit unterschiedlichem Abstraktionsniveau zugänglich zu machen, damit es entsprechend für die Zielgruppe auch aufbereitet ist?
Sehr gute Frage. Die Ökodesign-Verordnung sieht von vor, dass wir ein sogenanntes Zugangsmanagementsystem schaffen müssen, Access Management System. Also die Verbraucher haben nur Zugang zu den allgemeinen öffentlichen Informationen. Denn man kann sich vorstellen, je nach Produkt sind die Details natürlich auch teilweise Geschäftsgeheimnisse. Und die möchte man ja auch als Unternehmen nicht irgendwie allen Verbrauchern, den Wettbewerbern oder den Behörden unbedingt zur Verfügung stellen. Also erstmal gibt es ein, wird es ein ausgeklügeltes Zugangsmanagementsystem geben. Dann hast du noch was anderes angesprochen. Kann man das überhaupt verstehen? Wie wird das aufbereitet? Das wird produktspezifisch geregelt werden. Man kann sich zum Beispiel auch vorstellen, dass es je nach Sektor so eine Art einfache Darstellung durch Label gibt, die auf die Verbraucher zugeschnitten, also die Endverbraucher zugeschnitten ist, so wie wir das heute auch schon haben bei den Energielabeln, die auf den Kühlschränken draufkleben mit den Farben zum Beispiel, wo die wichtigste Information für die Verbraucher bildlich zusammengesetzt, bildlich zur Schau gestellt wird. Wir bauen sozusagen ein System, einen allgemeinen Container, der das alles erlaubt. Ich habe ja schon gerade gesagt, da gibt es verschiedene Seiten, bildlich gesprochen, und die können so genutzt werden, wie das dann in der sektorspezifischen Regulierung vorgesehen ist. Und es ist ganz wichtig, dass da die Unternehmen des Sektors jeweils mitmachen, wenn es dazu kommt, diese sektorspezifischen Regeln festzulegen. Denn wir wollen ja, dass das richtig gut funktioniert. Wir wollen ja die Unternehmen dabei haben. Wir wollen etwas machen, das für die Wirtschaft funktioniert, dass das Sinn macht, das einfach ist und das für die Verbraucher funktioniert. Und das können wir nur zusammen mit den Unternehmen so erreichen.
Vielleicht eine spontane Frage, weil ich aus der chemischen Industrie komme. Oft ist ja so, dass wir zwar am Ende Verbraucher haben, aber wir Komponenten dazu kaufen, Anlagen dazu kaufen, und am Ende müssen wir für unsere Verbraucherprodukte all diese Daten zusammenführen. Das heißt, wir müssen zum Beispiel den CO2-Fußabdruck einer Anlage kennen, bevor wir überhaupt die Komponenten da haben und scannen können. Das ist wahrscheinlich eine Sache, die im zweiten Schritt irgendwann kommen wird.
Ja, sehr gute Frage. Dazu müsste ich vielleicht mal kurz erklären, wie die Anwendung der Ökodesign-Verordnung in der Zeit sozusagen abgespult wird. Die Verordnung hat einen sehr, sehr weiten Anwendungsbereich, theoretisch. Sie ist anwendbar auf fast alle physischen Produkte, außer, ich glaube, Tierfutter oder sowas. Also wirklich ein sehr, sehr weiter Anwendungsbereich. Aber das kommt natürlich nicht von heute auf morgen, sondern es gibt eine Abstufung nach Prioritäten. Die ersten Produkte, die an Bord kommen, die einen DPP haben müssen, das sind bestimmte Arten von Batterien, zum Beispiel Autobatterien. Und dann auch noch in der Pipeline sind Textilien und Stahl, die sind bei den Prioritätssektoren mit dabei. Die müssen aber erst dann einen digitalen Produktpass haben, wenn die sektorspezifische Regulierung angenommen wurde, was jetzt bei den Batterien schon der Fall ist, aber bei den Textilien oder beim Stahl, bei den Chemikalien, um bei deinem Beispiel zu bleiben, noch nicht. Und dann gibt es nochmal 18 Monate Übergangszeit zwischen dem Inkrafttreten dieser sektorspezifischen Verordnung und der Pflicht, dann tatsächlich auch so einen Produktpass zu haben. Um jetzt wieder zu deiner Frage zurückzukommen, das heißt aber, dass der Produktpass dann erstmal nur für das Produkt gilt, was da reguliert wird. Zum Beispiel Chemikalien. Stell dir vor, es gibt jetzt schon eine produktspezifische Regulierung und die sagt, ja, Chemikalien oder diese und diese Chemikalien müssen einen digitalen Produktpass haben. Dann gilt das erstmal nur für diese Chemikalien, die dort abgedeckt sind. Das gilt noch nicht in einem ersten Schritt für den Input. Zum Beispiel, für Chemikalien braucht man Wasserstoff oft. Man braucht Energie. Man braucht alles Mögliche. Das ist jetzt noch nicht durch den DPP der Ökodesign-Verordnung abgedeckt. Das kommt peu à peu. Das wird progressiv eingeführt. Also das Endgame wird sein, dass dann der Chemikalienhersteller die Produktpässe von den ganzen Vorprodukten auch haben kann. Das macht das Ganze natürlich dann viel einfacher. Also perspektivisch wird die ganze Einkaufskette abgedeckt. Aber das geht natürlich erst ja, nach und nach. Und bis dahin müssen die Unternehmen mit ihren Lieferanten gucken, wie sie das zusammenkommen auf ihrer eigenen Datenplattform. Ist es manchmal gar nicht so einfach. Wir sprechen viel mit Unternehmen und wir sind uns dessen bewusst. Aber trotzdem müssen wir das progressiv machen, damit wir jedem Sektor auch wirklich gerecht werden, was die Regulierung angeht.
Ja, danke schön.
Silke, lass mich da bitte nochmal nachhaken, weil wir ja einen ganzen breiten Blumenstrauß an Unternehmen haben. Unternehmen, die ihre Produktions- und Lieferkette mit ihren Stammdaten perfekt digitalisiert im Griff haben. Und es gibt auch die anderen, die da noch im Aufbau befindlich sind, die noch nicht so weit sind mit diesen Punkten. Das ist natürlich eine enorme Bandbreite und trotzdem können die ja das gleiche Produkt herstellen. Wie anspruchsvoll ist die Aufgabe für euch, den richtigen Mittelweg zu finden, um einerseits das anerkannt positive Ziel nicht aus dem Auge zu verlieren, auch mit einer angemessenen Zeit fertig zu werden, andererseits aber auch mit dem gerade in Deutschland immer wieder stark vorkommenden, ja, sagen wir ruhig Vorwurf der Überregulierung fertig zu werden, weil das betrifft ja am Ende doch ganz, ganz viele Elemente der gesamten Lieferkette. Wie geht ihr damit um? Wie versucht ihr davon zu überzeugen, dass das Ziel das Richtige ist?
Ich glaube, ich würde hier erstmal unterscheiden zwischen den Berichtspflichten und der Bürokratie. Das ist ja etwas, was im Moment gerade sehr negativ besetzt ist, und der Digitalisierung. Und was wir hier machen, ist ja nicht, dass wir neue Berichtspflichten oder so einführen, sondern wir erzwingen die Digitalisierung dessen, was es schon gibt. Das heißt, wir machen die Berichtspflichten oder die Informationspflichten sind es ja eher gegenüber dem Verbraucher und den Behörden. Wir machen sie besser, indem wir die Unternehmen zwingen, das direkt digital anzugehen, also kein Papier, auch keine eingescannten PDFs brauchen wir alles nicht, sondern in einer Form, wo das dann auch direkt automatisiert werden kann. Das heißt, es ist eine kleine, ein bisschen andere Debatte, als wir zurzeit in Deutschland haben über Bürokratie und Berichtspflichten. Da bin ich auch keine große Freundin von. Trotzdem ist das richtig, was du sagst, dass es natürlich anspruchsvoll ist, dass wir große Unternehmen haben in Deutschland und anderswo in Europa, die haben sich das schon super vorbereitet, die haben ihre Prozesse digitalisiert, die haben tolle Datenplattformen und da kommt es drauf an, dass die Sachen zusammenpassen mit den Schnittstellen und dann läuft das schon. Die wollen so viel wie möglich intern machen. Bei den KMUs, obwohl ich würde gar nicht mal so auseinanderhalten, große und KMUs, es gibt auch ganz toll digitalisierte KMUs, aber da ist es manchmal mit Digitalisierung noch ein bisschen schwieriger. Deshalb, was wir auch schaffen möchten, was wir schon sehen, was gerade entsteht, ist ein sehr wettbewerblich organisierter Markt für digitale Drittanbieter, also Service Provider, die im Bereich DPP unterwegs sind. Die wird es sowieso geben, weil die Ökodesign-Verordnung vorschreibt, dass auch die großen Unternehmen, die alles internalisieren wollen, die müssen trotzdem eine Backup-Kopie des digitalen Produktpasses bei einem Drittanbieter hinterlegen. Aber je kleiner und je weniger digitalisierter das Unternehmen ist, das das Produkt herstellt, umso eine wichtige Rolle spielen natürlich diese Drittanbieter. Und deshalb ist es so wichtig, dass dieser Markt wettbewerblich organisiert wird, dass es da keine Monopole gibt, dass wir da Innovation haben, gute Angebote, differenzierte Angebote und dann auch gute Preise, sodass die Unternehmen, die kleineren Unternehmen, die noch in dieser Digitalisierungsphase sind, sich diese Dinge zu einem vernünftigen, leistbaren Preis zukaufen können. Dritter Gedanke dafür, also dazu ist, dass wir bei allen dem, was wir machen, bei allen Entscheidungen, Architekturentscheidungen, Regulierungsentscheidungen, es gibt immer öffentliche Konsultationen, bei allen Regeln, die wir aufstellen. Und wir, uns ist es ganz wichtig, sicherzustellen, dass wir da die ganze Bandbreite der Industrie dabei haben, unter anderem auch die KMUs, und dass die uns sagen, das geht nicht. Und wenn sie sagen, das geht nicht, dann müssen wir da versuchen, eine Antwort zu finden. Also es ist eine Gratwanderung, aber ich denke, dass wir hier etwas Zukunftsfähiges machen, Digitalisierung, und nicht etwas in die Vergangenheit schauendes, Bürokratie, Pflichten auf Papier oder PDF. Das wollen wir nicht mehr.
Und als Ingenieur bin ich natürlich begeistert, wenn die Behörde uns zu etwas Sinnvollem zwingt, motiviert. Ja, Digitalisierung ist einfach sinnvoller als Papiere. Und wenn das von den Behörden auch so gefordert wird, ist das ja auch ein Innovationsschub.
Das hoffen wir. Aber wirklich unser Anspruch ist, dass wir das zusammen machen mit der Industrie, natürlich auch mit den nationalen Behörden, die damit dranhängen, sodass das hinterher wirklich ein Win-Win für alle gibt. Dass dann nicht wieder jemand sagt, oh mein Gott, was hat Brüssel da wieder verzapft, sondern da kommt doch mal was Sinnvolles aus Brüssel.
Meist sind die lauter, die sich die Haare raufen, als die, die heimlich grinsen und sagen, jo, war fällig.
Ja, genau.
Silke, du betonst, dass noch einiges im Fluss ist und einiges noch geklärt werden muss, verschiedene Schritte, verschiedene Stufen. Und ich weiß von der Veranstaltung am ZVEI, wo wir uns kennengelernt haben, dass es dazu ja auch Normungsbedarf gibt. Wie ist euer Vorgehen da?
Also wir haben einen Normungsauftrag herausgegeben an Sensenelec schon letztes Jahr. Und die haben einen technischen Ausschuss zusammengerufen, den JTC 24, der schon sehr, sehr damit beschäftigt ist, diesen Normungsauftrag abzuarbeiten. Und wir arbeiten, das ist, glaube ich, ziemlich neu in diesem Zusammenhang, sehr, sehr eng mit JTC 24, wie wir sie nennen, zusammen. Für uns ist es nämlich sehr wichtig, dass JTC 24 uns offene und interoperable Normen schafft für die verschiedenen allgemeinen Aspekte des Systems, zum Beispiel Identifikatoren oder Datenträger. Beschränkungen auf eine einzige technische Lösung, die eventuell zu Monopolen oder konzentrierten Märkten führen würde, das wollen wir nicht. Gerade auch aus dem Gesichtspunkt der KMU, das hatte ich ja vorhin schon erwähnt, Innovation und Offenheit ist uns ganz, ganz wichtig. Und damit am Ende das Richtige herauskommt, denn die Fristen sind sehr, sehr eng gesteckt, arbeiten wir sehr eng mit JTC 24 zusammen. Das heißt, immer wenn die einen Entwurf zu Papier gebracht haben, dann schicken die das nicht nur an die nationalen Normungsinstitute, sondern auch an uns. Und wir kommentieren die ganze Zeit. Unsere technischen Experten sind mit denen in täglichen Austausch und das funktioniert eigentlich ganz gut. Das ist das allgemeine System. Und was wir da schaffen wollen zusammen mit Sensenelec ist, ja, das sind generelle Anforderungen, an die sich alle Produktgruppen, die dann noch können und kommen, und das sind ja sehr viele, sich halten müssen. Das ist also wie ein großes Menü, aus dem später sektorspezifische Gesetzgebung, zum Beispiel für Chemikalien, sich einige oder mehrere Dinge aussuchen kann. Innerhalb des Menüs, aber eben nicht außerhalb des Menüs, damit es auch im System alles zusammen funktioniert. Ja, das ist Sensenelec. Letztes noch dazu. Wir sind gerade dabei, den Normungsauftrag ganz leicht zu überarbeiten. Das ist aber wirklich nur am Rande, um nochmal sicherzustellen, dass eben diese Offenheit erreicht wird und eben verschiedene Technologien hier auch zum Zuge kommen können. Das wird die Arbeit nicht unterbrechen und auch nicht anders ausrichten. Das können wir uns zeitlich auch gar nicht leisten.
Silke, wechseln wir die Branche. Der ZVEI, der Verband der Elektro- und Digitalindustrie in Deutschland, ist aktiv beteiligt, schlägt vor, in der Asset Administration Shell oder Deutschverwaltungsschale nicht nur den gesetzlich geforderten DPP abzuliefern, sondern darüber hinaus weitere Daten. Wie passt so ein Ansatz in das Konzept der EU?
Also Datensammlung und Digitalisierung passt sehr, sehr gut mit dem Produktpass, digitalen Produktpass zusammen. Das sehen wir sehr positiv. Wir sehen auch den digitalen Produktpass auf jeden Fall längerfristig als Container oder als Behälter, der verschiedene Daten enthalten kann zum Produkt. Auch für andere Informationspflichten auf EU-Ebene sowie freiwillige Informationen für die Kunden. Wir sollten das wirklich so viel wie möglich nutzen. Wie das jetzt genau mit der Asset Administration Shell zusammenpasst, das weiß ich nicht. Aber worauf die Unternehmen wirklich hinarbeiten sollten, ist, dass sie sich entweder über ihre Vertreter bei der Normung, also CENELEC, oder über die nationalen Normungsorganisationen, dass sich einbringen in diesen Prozess. Dass sie sagen, wir haben jetzt intern schon das und das entwickelt und dass sie darauf achten, dass das, was sie schon haben, interoperabel wird mit dem, was CENELEC da macht. Das sollte eigentlich möglich sein, deshalb machen wir ja auch Normung. Ne? Deshalb macht die Kommission nicht ihre eigenen Regeln, sondern hat wirklich diese sehr technische Arbeit an CENELEC delegiert, um sich von CENELEC beraten zu lassen, sodass wir wirklich einen Schnappschuss bekommen von dem, was der Industrie schon existiert, damit wir darauf aufbauen können. So würde ich den Link sehen.
Wie einheitlich wird das Ganze? Also zum Beispiel gibt es ja verschiedene QR-Code-Techniken, Daten. Ist das dann eine Frage des Herstellers, welchen er denn draufdruckt, oder wird es da eine einheitliche Lösung geben?
Also eine einheitliche Lösung wahrscheinlich nicht. Aber ich hatte ja vorhin gesagt, was CENELEC macht, zum Beispiel zum Datenträger, das wird wie ein Menü. Es wird sicherlich nicht nur einen Datenträger geben, weil verschiedene Industrien ja mit verschiedenen Datenträgern auch arbeiten schon. Aber zum Beispiel wird es 3 oder 4 verschiedene geben, die den Anforderungen der Ökodesign-Verordnung entsprechen. Und das wird dann in der Normung so drinstehen. Das setzen wir dann um in EU-Sekundärrecht. Und die produktspezifische Gesetzgebung, die dann dazu kommt, zum Beispiel für Chemikalien, die wird dann 1 oder 2 Datenträger aus diesem Menü von 3 oder 4 Datenträgern aussuchen können. Die haben einen gewissen Spielraum, aber das kann natürlich immer nur innerhalb dieses Menüs sein. Warum? Die Ökodesign-Verordnung legt uns auf, ein System zu schaffen, das insgesamt zusammenpasst, interoperabel ist. Das heißt, wenn wir ganz viele verschiedene Datenträger zulassen und jeder sein eigenes Ding macht und wir aber nicht von vornherein mitdenken, okay, wie bauen wir dann Brücken, digitaltechnisch gesagt, zwischen diesen verschiedenen Ansätzen, dann würde das ganze System ja nicht zusammenpassen. Und deshalb brauchen wir dieses Menü, das dann produktspezifisch nochmal jeweils verfeinert werden kann.
Danke. Silke, eine ganz andere Frage jetzt. Technik verlassen, Zeitplan. Du sagtest, es beginnt mit großen Batterien. Da ist die Pflicht sozusagen schon vor der Tür. Ab wann müssen die das haben und wie sieht es dann die weitere Folge aus?
Ja, das ist sehr ambitioniert. Hier rechnen wir mit den Kollegen jeden Tag rückwärts vom Februar 2027. Denn das ist der Zeitpunkt, an dem der digitale Produktpass für bestimmte Batterien verbindlich wird, zum Beispiel Autobatterien. Und da die Normen ein wichtiger Input sind für das System und die Sekundärgesetzgebung, die die Kommission noch erlassen muss, haben wir auch den armen Kollegen von Sven-Senelec eine sehr enge Frist gesetzt. Bis Ende 2025 müssen wir da genau wissen, was Sache ist. Der formelle Annahmeprozess kann dann noch bis Anfang 2026 dauern, aber die müssen uns wirklich Ende 2025 liefern. Und deshalb bin ich auch sehr, sehr froh, dass wir da so gut zusammenarbeiten. Der Zeitplan für die anderen Produkte, die einen digitalen Produktpass bekommen werden, steht noch nicht genau fest. Die Kommission ist gerade dabei, eine Prioritätsliste zu erstellen mit genaueren Zeiten. Und dieser Prioritätsplan wird am 19. April veröffentlicht. Also wir werden bald wissen, was Sache ist. Halten Sie da mal alle Ausschau. Was jetzt schon in der Pipeline ist, wo wir schon wissen, dass es auf jeden Fall auf der Liste draufstehen wird, sind gewisse Textilien. Jetzt nicht alle Textilien, aber zum Beispiel Kleidungsstücke oder so, weil da eben davon ausgegangen wird, dass das wirklich einen sehr, sehr großen Einfluss auf die Umwelt hat. Sehr ambitioniert, viele kleine Unternehmen, die das herstellen, aber die werden in dieser ersten Welle dann tatsächlich dabei sein. Aber kommt nicht von heute auf morgen, da muss ja auch erstmal die sektorspezifische Gesetzgebung gemacht werden und dann 18 Monate und. Also es ist peu à peu.
Und bei Textilien denke ich an die ganzen kleinen Pakete aus China, die da über die Grenze geworfen werden, die dann alle einen Produktpass brauchen, richtig?
Das ist richtig und das ist eine sehr gute Frage, denn wir wissen ja alle, dass unsere Zollbehörden überfordert sind mit der Kontrolle dieser Flut von Paketen, die da nicht nur aus China, sondern aus anderen Ländern auch kommt. Und dass nur ein Bruchteil dieser Pakete kontrolliert werden, dass wir aber gleichzeitig wissen, dass sehr, sehr viele Kleidungsstücke oder auch Spielzeuge, die darin sind, nicht konform sind mit unseren Sicherheitsvorschriften in Europa. Und das ist insbesondere bei Spielzeug, wenn sie keine Kinder haben, die dann verletzt werden dadurch, ist das sehr, sehr bedauerlich. Und da wird der digitale Produktpass auch sehr helfen, wie du genau richtig gesagt hast. Auch chinesische Importe werden einen digitalen Produktpass benötigen, um überhaupt beim Zoll durchzukommen. Denn was die Ökodesign-Verordnung vorsieht, ist, dass es einen IT-Link geben wird zwischen dem Zollsystem, europäischen Zollsystem, das heißt CERTEX, Single Customs Window, und unserem Produktpass-System. Und da werden Informationen ausgetauscht, das heißt, es kann dann automatisch kontrolliert werden, ob diese importierten Produkte tatsächlich einen Produktpass haben. Und wenn das nötig ist, auch was da drin steht. Und mit der Automatisierung dieser Prozesse öffnen sich natürlich ganz andere Möglichkeiten, die menschlichen Ressourcen, die bei den Zollbehörden auch nicht so ausgeprägt sind, so effektiv einzusetzen wie möglich. Das heißt, man kann Muster erkennen, man kann sehen, wie die Ströme so ablaufen und man kann dann viel effektiver kontrollieren. Und das ist natürlich zum Nutzen von den Verbrauchern, die wir schützen wollen, gegen nicht konforme Produkte.
Prima. Silke, was können europäische Unternehmen jetzt tun, um den Zeitplan einzuhalten? Was sollten sie tun, um sich vorzubereiten? Einen Punkt hast du schon genannt, mitmachen bei den Normungsgremien, aber darüber hinaus, was sollten sie tun?
Noch zwei Sachen. Erstens Digitalisierung im Unternehmen vorantreiben. Das hattest du auch gerade schon gesagt, ne? Also je besser man selbst im Unternehmen schon aufgestellt ist, intern und Prozesse digitalisiert hat, desto einfacher geht das mit der Datenerfassung und desto besser ist man für den digitalen Produktpass aufgestellt. Das ist das Erste. Oder das Zweite, vielmehr nach der Mitarbeitung bei der Normung. Das Dritte ist mitmachen, auch bei der Europäischen Kommission. Denn wir haben öffentliche Anhörungen zu allem, was wir da regulieren. Zum System selbst, also zum Beispiel Datenträger und Access Management und so weiter und so fort, das kommt alles noch. Zu den Service Providern, wie sollen die aussehen, was sollen die machen, was sollen es da für Vorschriften geben und so weiter. Das ist das System. Aber dann zweitens auch zu jeder produktspezifischen Gesetzgebung wird es eine öffentliche Anhörung geben. Und das ist ganz wichtig, dass die Unternehmen da jeweils mitmachen, entweder selber oder durch ihre Industrievereine, wie sie sich organisieren oder durch andere Zusammenschlüsse, aber dass sie da einfach ihren Input geben und uns sagen, das läuft, das nicht und das macht uns Sorgen und das ist gut und so weiter. Je mehr Input bekommen, desto besser können die Regeln sein und desto besser wird das System. Und dann sollte das eigentlich ganz gut hinhauen.
Silke, jetzt kommt einer der schönsten Teile unseres Podcasts. Du hast drei Wünsche bei einer guten Fee frei. Was wünschst du dir für Verbraucherinnen, Verbraucher, Unternehmen und auch die EU im Zusammenhang mit dem DPP?
Das ist eine super Frage und das einzige Problem ist, sich auf die drei Wünsche zu beschränken. Ich hätte ganz viele. Aber wenn ich drei rauspicken müsste, dann wäre mein erster Wunsch, dass der digitale Produktpassport nicht nur bei uns in der EU, sondern auch international angenommen und ein richtiger Erfolg wird. Und zwar interoperabel mit dem, was wir hier machen. Daran arbeiten wir schon ganz aktiv, denn wir haben Interessensbekundungen weltweit und stimmen uns ab mit den internationalen Partnern, dass das System zu einer globalen Lösung wird oder zumindest global vernetzt sein kann. Das ist ganz wichtig für exportorientierte Unternehmen und für unsere globalen Wirtschaftsketten. Ich bin so jemand, die glaubt noch an globalen Handel. Ist ja auch für die deutsche Industrie sehr wichtig. Und da sind wir dran. Das wollen wir. Das war der erste Wunsch, liebe Fee. Der zweite Wunsch, liebe Fee. Wir möchten ein System, das gut ist für die Industrie. Deshalb ja auch immer wieder der Aufruf zum Mitmachen. Wir wollen Bürokratie abbauen und nicht schaffen durch Digitalisierung und gleichzeitig aber den Unternehmen die Möglichkeit geben, die Qualität hier im Sinne von Nachhaltigkeit ihrer Produktbare sicherer zu machen und überprüfbarer zu machen. Das ist ein großer Vorteil. Und drittens, wenn ich noch einen ganz anderen Wunsch frei hätte, dann möchte ich morgen gerne einen Anruf haben vom CEO von Spotify, der uns eine Kooperation vorschlägt, sodass dann bei jedem Abruf eines digitalen Produktpassports die passende Hintergrundmusik kommt. Aber der hat sich bis jetzt leider noch nicht gemeldet. Vielleicht hört er ja gerade zu.
Der Podcast wird bei Spotify landen, aber ob das CEO das hört, sorry, dann hätten wir doch in Englisch gehen müssen wahrscheinlich.
Das wäre nochmal was. Also wir wollen sowieso ein Logo entwerfen. Wir wollen etwas machen, was das Ganze auch wiedererkennbar macht für die Verbraucher. Dass sie sagen, okay, EU, das kennen wir. Das wissen wir, wie das funktioniert. Da wissen wir, wir kriegen die Infos, wir können uns drauf verlassen. Und wenn das dann noch mit Musik untermalt wird, bingo.
Ich denke, den Teil Logo, zumindest so bei den Elektrogeräten im Supermarkt, im Baumarkt, da sieht man schon, dass die Leute drauf gucken. Also da ist es schon, also das ist natürlich einfach, da brauche ich noch nicht mal ein Handy. Da gibt es einen Aufkleber mit bunten Farben und denke, das wird tatsächlich wahrgenommen.
Genau, also irgendwas Einfaches, Nettes, Wiedererkennbares, das wirklich für jeden funktioniert.
Ja, hoffen wir, dass die Fee gut zugehört hat.
Ja, darauf zähle ich.
Silke, wir haben schon ganz viele Themen angesprochen, aber manchmal passiert es, dass unsere Gesprächspartner sagen, ja, und die Frage, auf die habe ich gewartet und die habt ihr jetzt nicht gestellt. Gibt es noch Punkte, wo du sagst, das würde ich gerne noch loswerden bei der Gelegenheit?
Was würde ich gerne noch loswerden? Also was mir sehr wichtig ist, ist die internationale Dimension, weil eure Fragen waren jetzt wirklich sehr EU-lastig. Ich bin auch begeisterte Europäerin, ich glaube da auch dran. Aber ich habe ja schon bei meinem zweiten Feenwunsch gesagt, dass mir das ganz wichtig ist, dass wir die internationale Perspektive nicht aus dem Auge behalten. Und da brauchen wir auch die Unternehmen oder die Unternehmensverbände. Das klappt schon ganz gut, dass sie uns einfach auch sagen, wenn aus ihrer Sicht da irgendwelche Dinge im Busch sind auf internationaler Ebene, die irgendwie in die falsche Richtung gehen, in dem Sinne, dass sie geschlossene Systeme aufbauen. Denn was wir brauchen, sind offene Systeme. Und zwar offene Systeme nicht nur in der EU, sondern offene Systeme auch global. Denn wir wollen unseren EU-Unternehmen nicht auferlegen, dass die irgendwie je nachdem, wo sie dann exportieren, dass sie dann wieder alles anders machen müssen. Das muss alles zusammenpassen. Das ist mir ganz wichtig. Deshalb auch mein zweiter Feenwunsch, denn das war etwas, wonach Sie nicht gefragt haben, aber was uns sehr wichtig ist und was, glaube ich, auch den Unternehmen in Europa sehr, sehr wichtig ist, die internationale Standardisierung oder Normung, die internationale Zusammenarbeit, da sind wir dran.
Silke, damit sind wir am Ende unserer heutigen Folge angelangt. Welche drei Schlüsselbotschaften möchtest du unseren Hörerinnen und Hörern zum Schluss mit auf den Weg geben?
Digitalisierung gegen Bürokratie, das ist für die Unternehmen. Für Verbraucher, es wird einfach sein, machen Sie mit, begeistern Sie sich für Nachhaltigkeit. Sie werden ganz tolle Infos bekommen. Und nochmal an die Unternehmen, machen Sie mit, nehmen Sie Einfluss, helfen Sie uns, dass dieses System so gut wird wie möglich. Und dass wir wirklich zu dieser Win-Win-Situation kommen, die wir im Kopf haben. Helfen Sie uns.
Vielen Dank, Silke.
Danke, ebenfalls sehr interessant. Vielen Dank für euer Interesse am digitalen Produktpass, dass es sich nicht zu technisch angehört hat, denn es ist ein technisches Tool, aber man kann tolle Sachen damit machen.
Wir freuen uns, wenn ihr auch bei der nächsten Folge wieder dabei seid. Bis zum nächsten Mal beim Automation Podcast.
Vielen Dank, dass ihr heute interessiert dabei wart. Uns hat es Spaß gemacht, euch hoffentlich auch.